Ja, die Wycliffe-Leute machen einen guten, sehr guten Job. Ich mache das seit 61 Jahren. Beim Gottesdienst, bei Bibelstunden, bei Andachten. Wir versuchen immer, das Wort Gottes zu übersetzen, sodass die anderen es verstehen. Und so wie Sie müssen wir auch treu am Wort Gottes sein. Also es hat mir jetzt genau irgendwie sehr angesprochen, aber denkt, genau das macht man. Das wollen wir. Ob das jetzt da Thomas ist oder andere am Sonntag, sie übersetzen das Wort Gottes. Manche leider nicht so treu am Wort, wie es sein sollte. Das war gar nicht vorgesehen. Das ist mir jetzt nur so bewusst geworden. Und es geht von meinen 20 Minuten schon ab. Das ist sehr schwierig, aber es war mir doch wichtig, es so zu sagen und zu sehen. Super, was ihr macht. Gut, heute ist mir das Thema gegeben worden und das tue ich eigentlich nicht gern. In der Regel verlange ich immer einen Text, den habe ich gern da gehabt. Hineinbohren, verständlicher machen. Aber es ist mir ein Thema gegeben, Jüngerschaft. Und ich habe es auch angenommen. Also ist schon mein Schuh. Über Jüngerschaft zu reden in 20 Minuten ist eigentlich natürlich unmöglich. Man kann nur dann jetzt einiges herauspicken. Und ich weiß, es geht ja dann auch weiter in den Predigten, sodass ich also mir erlaubt habe, einiges herauszunehmen. Und ich möchte heute eigentlich im Innersten über eine Bibelschule reden. Nicht am Anfang einer Jüngerschaft steht, dass man ja vertieft wird im Wort Gottes, dass man nachdenkt und wächst und da wird eine Grundlage gelegt in einer Bibelschule. Und es ist aber eine sehr eigenartige Bibelschule. Es ist eine Wanderbibelschule. Haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Aber sowas gab es und gibt es vielleicht heute noch da und dort. Das weiß ich nicht. Eine Wanderbibelschule. Die sind so von Ort zu Ort gewandert, haben Unterricht gekriegt, waren einmal in Wien, dann sind sie nach St. Pölten gegangen, dort haben sie eine Freiversammlung gehabt, oben mehr. Dann sind sie weitergewandert wegen Männer nach Linz und nach Adnang-Buchheim und so bis Bregenz und dann wieder zurück über die Kärnten und so weiter. Sind sie also gewandert und der Professor ist mit den Schülern zusammen gewandert. Manchmal haben sie vielleicht Autostopp gemacht, das weiß ich nicht so genau. Manchmal sind sie vielleicht sonst unterwegs gewesen. Es war also eine Wanderbibelschule. Und die Schüler haben mit dem Professor, der immer mit dabei war natürlich, dann Theologieunterricht bekommen, haben aber auch unterwegs schon praktisch Missionseinsätze gemacht. Open Air habe ich schon erwähnt, veranstaltet, manchmal sogar bis etwa 5000 Zuhörer und praktische Erlebnisse gab es da natürlich, Übernachtung mal da, mal dort, war nie so genau, ob sie das erreichten, das Ziel, dann haben sie zwischendurch einmal übernachtet irgendwo und so ging es. Ist ganz was Interessantes gewesen. Jetzt, eine Bibelschule fängt immer an und ich weiß das gut, wo ich in Deutschland dann zur Bibelschule, zum Bibelseminar ging, war ich der erste Jahrgang. Mit uns ist das gegründet worden. Und so war es also auch bei dieser Wanderbibelschule, die hat angefangen, junge Leute, vielleicht waren es auch ältere drunter, das weiß ich nicht so genau, einzuladen und zu berufen, in die Bibelschule zu kommen. Und der erste Schüler, den es gab, der stand und steht hier in der Bibel sogar, In Lukas 5, ich lese euch vor, das ist interessant, dieser Schüler, da ist er schon. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, verstand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werfe ein Netz zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber gut, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfüllt und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Bis daher. Sie haben also das jetzt vielleicht mitgekriegt, welche Bibelschule das war. Eine sehr alte Bibelschule vor über 2000 Jahren. Und der erste Schüler, einer der ersten, war der Petrus. Und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges, was ich euch heute mitgeben möchte, wie das so vor sich gegangen ist. Ja, für meine großen Sorgen. Das ist interessant, dass hier der Glaube, dass Jesus nicht ein Boot sucht, wo Gläubige drinnen sitzen, die mit ihm hinausfahren. Er hat also einen, ja, der war guter Jude wahrscheinlich und hat gewusst, der Messias soll kommen und so, aber an Jesus Christus hat er noch nicht geglaubt. Und den hat er einfach gefragt, mach mit. Nicht so macht vielleicht ein paar das auch machen, und von dem machen wir das. Auch manche, die noch gar nicht gläubig sind, ach komm, hilf uns da, dass wir wollen ein Fest machen, hilf, wir müssen die Colaflaschen aufmachen oder alles Mögliche. Man kann auch im Gottesdienst die Lieder, ich habe keine Liederbücher, aber Liederbücher austeilen, oder ist ganz egal. Also ich finde, dass das für mich so ein Zeichen war, dass mir erst dieses Mal so richtig aufgefallen, dass Jesus keine Voraussetzungen hatte, um Leute zu bitten, etwas für ihn zu tun. Sondern er hat es gebraucht, hat gefragt, er hat es akzeptiert und ist hinausgefahren. Und dann war das fertig, war sogar, fahr nochmal raus. Der Wiener hätte gesagt zu ihm, bist du deppert. Wir waren doch genau in der Nacht, wo wir üblicherweise Fisch fangen, waren wir schon draußen. Und nichts war. Und jetzt in der Mittagszeit, also das kann nicht wahr sein. Aber gut, damit du Ruhe gibst, wird der Wiener sein. Ne? Und ist hinausgefahren und hat dann so viele Fische gefangen wie nie vorher. Einen riesigen Fang hat er getan. Und das hat Petrus umgehauen. Er hat vorher sicher die Predigt gehört, das, was Jesus da alles erzählt hat und gesagt hat vom Reich Gottes und eingeladen hat, das Reich Gottes auszubauen und weiter und so weiter und so fort. Das hat er alles gehört, aber dann die Tat Jesu hat ihn umgehauen. Und zwar richtig umgehauen. Er ging auf die Knie und hat gesagt, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Er wusste ganz genau, dass dieser Mann ein Mann Gottes ist und ohne Sünde ist und mit ihm, der Sünde hat in seinem Leben, nichts zu tun haben kann. Das geht nicht. Das war allen Juden klar. Man kann Gott nicht sehen, so einfach, als sündiger Mensch. Und das war eigentlich das, was jeder am Anfang eines Lebens mit Jesu erleben muss. Zu merken, hier ist der heilige Sohn Gottes und hier bin ich, ein sündiger Mensch. Und am Anfang ist es immer so, dass man das als erstes erkennen muss. Und wer das noch nie so richtig erlebt hat, der muss es erleben. Diese Kluft zwischen seinem Leben bis ihm selber und Jesus, dem Sohn Gottes. Und man kann in diesem Fall nur wie der Petrus auf die Knie gehen. Und wer das noch nie gemacht hat, der sollte das bald tun. Ich wollte eigentlich heute, ich habe es ihm gesagt, sagen, so, und jetzt, alle, die das müssen, gehen auf die Knie. Aber bei einem evangelischen Gottesdienst muss man vorsichtig sein, nicht? Da kann man so Sachen nicht sagen. Aber ich würde euch raten, wirklich ganz, ganz fest raten, zumindest die, die dann wieder aufstehen können. Mir könnt ihr das auch nicht mehr befehlen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann mich nur aufs Bett legen, Angesicht vor Gott legen. Und da komme ich dann wieder hoch. Aber die, die das können, denen rate ich auf die Knie. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt Jesus zu dem Petrus, fürchte dich nicht. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Ich weiß nicht, was sich der Petrus gedacht hat, aber es war die Reaktion, war klar. Er ist eingestiegen, er ist mit diesem Jesus und einige seiner Leute mit diesem Jesus gegangen. Die ersten Bibelschüler in der Wanderbibelschule. Weil das war so, nicht? Das wird gewandert nach Galiläa und unterwegs, hat immer wieder das Wort Gottes ausgelegt, hat Menschen, hat Versammlungen gemacht, Open Air, 5000 Leute, nicht, und solche Sachen. Und da ist der Jesus, ist der Petrus mitgegangen. Aber die Voraussetzung war, und das ist mir immer sehr wichtig, dass man das sagen muss, das. Viele Christen heute schlittern so hinein und sagen, naja, ich bin heute Christ oder wahrscheinlich bin ich Christ. Man weiß es ja nie ganz genau. Ne? Ich will mich bemühen, Christ zu sein. Und diesen Schritt, der da notwendig ist manchmal, nicht getan. Und es ist auch so, dass man manchmal den später auch noch hin und wieder tun muss. Ich war etwa 40 Jahre Christ und im Dienst verkündigt. Und dann auf einmal gemerkt, stopp, da hat sich so viel angesammelt in deinem Leben, was nie richtig vergeben wurde, weil ich nie richtig auf die Knie ging. Und habe dann eine Lebensbeichte aufgelegt vor 4 Leuten, einen Tag lang. Weil das notwendig ist, man braucht das. Man muss es immer wieder deutlich machen. Ich bin ein sündiger Mensch und lebe von der Vergebung und von der Sündenvergebung, von der täglichen. Und immer wieder leben wir davon, dass er uns sagt, fürchte dich nicht und nimmt uns an. Gut, es kamen noch andere dazu, von ich weiß nicht, was wir schon haben. Sind die anderen auch schon? Gut, kamen noch andere dazu, der Matthäus zum Beispiel, und jeder hat eine ganz andere Form gehabt. Das ist nicht allen dann so ein Fisch zugelungen oder was, und da kam er unterwegs und hat gesagt, ein Zöllner, und der hat auf einmal einen Haufen Berg Geld dort gehabt oder sowas. Nein, der Zöllner saß da, Jesus ging vorbei, ich muss sagen, das wäre heute, ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn wir heute eine Wanderbibelschule haben und wir kommen da irgendwo bei einem Zollamt vorbei und dann sagt der Lehrer, komm, geh mit uns. Also ich weiß nicht, ob das geglaubt hätte und wie und welches Chaos das hinterlassen hätte, weiß ich auch nicht. Aber da war es so, er hat zu dem Zöllner gesagt, komm, folge mir nach. Und er stand auf und ging. Auch mit dieser Gruppe wurde auch ein Mitglied der Bibelschule. Oder der Philipp, der Nathanael, das war nun mal ganz anders. Nicht? Es gab so viele Möglichkeiten. Der Philippus hat Jesus kennengelernt und dann trifft er den Nathanael, einen alten Freund von ihm, sagt, du pass auf, wir beten schon so lange, dass der Messias kommt, endlich, dass er kommt. Und jetzt ist er da. Wir haben ihn gefunden. Und der Nathanael sagt, das ist ja unmöglich. Was sagst du aus Nazareth? Nicht? Da würden wir jetzt sagen, was? Aus Bulgarien ist er gekommen? Nicht? Das gibt es ja gar nicht in Bulgarien. Nicht? Ich habe ganz am Anfang meiner Zeit erlebt, dass mir einer gesagt hat, du, ich muss unbedingt dahin, das war ein Amerikaner, der kam, den muss ich besuchen. Und ich gesagt, wen? Dr. Millendorfer. So interessant. Ich kenne den nicht. Und man denkt, ich kenne jeden Christen nicht, das war vollkommen unverständlich für mich. Ich war wirklich, die haben mich alle kennt und ich habe es alle kennt. Es gab so 6 freikirchliche Gemeinden und vielleicht 5, 6 Evangelische, die dazugehörten, und die habe ich alle eigentlich kennt. Und dann kommt der und will dann Katholiken, ich war ganz fertig, also ich war sprachlos. Und so ähnlich ist es also dem Nathanael auch gegangen. Das gibt es unmöglich aus Nazareth. Und dann sagt der Philippus nicht, der diskutiert nicht lang, nicht? Wahrscheinlich hätte er das gar nicht kennen. Er hat gesagt, komm, schau das an, komm und sieh. Und schon war wieder einer dabei. So ist die Schar zusammengekommen. Es waren ja nicht nur 12, es waren einige andere, am Schluss waren 70 etwa, aber die 12 waren immer bei ihm und die sind mit ihm zusammengegangen in dieser Wanderbibelschule. Nun, jetzt wollen wir wissen, was war der Inhalt. Einmal der Unterricht. Nicht, aber das ganz Große war ja die Bergpredigt. Ich würde sagen, das war so der Anfang des Unterrichts. Denn die Bergpredigt war ja eigentlich zuerst nur für die Jünger. Man muss es einmal so lesen, dass es für die sind, die schon angesprochen wurden, die eben auf den Messias, auf den Heiland gewartet haben. Die sind, die jetzt warten darauf, dass sich was ändert, dass das Reich Gottes anbricht. Für die ist die Bergpredigt gewesen. Dass dann noch mehrere drum herzu kamen und diese große Schar wurde, ist eine ganz andere Frage. Da hatte ich jeden übrigens einmal noch, man kennt sie, aber lässt sie ganz in Ruhe noch einmal durch. Ich habe bei 20 Minuten entschuldigt, dass das nochmal erwähnt, nicht Zeit, alle die Texte, die jetzt einfach gekommen sind, vorzulesen. Es gab Gleichnisse, die er ihnen erzählt hat, wo er ganz direkt das Wort Gottes ausgelegt hat. Sie haben dann Erfahrungen mit Jesus gemacht, nicht? Und vor allem unser Petrus, der hat Erfahrung gemacht, das können wir lesen in Matthäus 14, Vers 25 bis 33. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Ja, der war mit Schiff unterwegs. Allah hat das losgeschickt. Der Jesus hat gesagt, geht fort einmal mit dem Schiff über den See. Und in der Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Aber gleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie trat in das Boot und der Wind legte sich. Solche Erfahrungen, das ist eine von den wenigen, haben sie dann mit dem Herrn Jesus gemacht. Da sind Wunder geschehen, das und jenes. Und persönlich eben wie der Petrus, der war ja ein Draufgänger. Nicht? Das, ich meine, ich hätte nämlich gesagt, sagt zu mir, soll am Wasser gehen. Ich hätte mir gedacht, das kann ich sowieso nicht, der soll kommen und einsteigen. Aber der Petrus war eben einer, der hat gedacht, das. Und der Herr Jesus das kam und er sagt, ich soll kommen. Der hat eines kapiert. Es ist sehr wichtig im Leben eines, der Jesus Christus nachfolgt, zu schauen, wo geht er, wo ist er, und dass er mir sagt, komm. Das Lied heute, habe ich gesagt, das ist recht gut, Jesus geh voran. Ich habe mir gedacht, schaffe ich den Weg da auf, nicht? Jesus geht voran, hat er gesagt, er geht voran, alles okay. Nicht dieses Warten, dass er uns ruft. Ich bin manchmal so voreiliger. Wenn ich höre, da ist was, da soll man was tun, zack, schaue ich, dass ich hinkomme. Und dort erlebe ich dann manchmal, dass Jesus gar nicht will, dass ich dorthin gehe. Und das ist, da muss man aufpassen. Andere wieder, die sitzen, sagen, ja, der Herr Jesus, muss man das irgendwie eingeben. Nicht? Da muss ein Wunder geschehen, da muss irgendwie vom Himmel irgendwas passieren und warten. Ich habe solche Freunde gehabt. Die haben oft stundenlang gewartet, bis der Jesus mit ihnen redet. Er hat es getan, aber es war mir zu mühsam. Da haben wir gedacht, da marschiere ich los. Und mich hat er eingebremst und dir hat er erst in Schwung bringen müssen. Aber das Wichtige ist hier schon, dass man sagen, dass der Petrus schon kapiert hat, es glaubt nur, wenn Jesus sagt, komm. Und dann ist er gekommen, dann ist das noch passiert, dass die Wellen doch so hoch waren und ihm zu hoch waren und er hat aufgehört und hat auf die Wellen mehr geschaut als wir auf ihn. Das ist ja wie beim, das kommt halt noch wie beim Pflügen. Ein Bauer, der gerade Furche haben will, nimmt sich ein Ziel vor, auf das er zuzieht. Und schaut nicht ständig, wie geht es, sondern das Ziel peilt er an, damit die Furche gerade wird. Und genauso war es da hier auch. Er hat auf Jesus gesehen und ist ausgestiegen und gekommen. Und dann auf einmal die Wellen gesehen und das. Und dann ist er untergegangen. So passiert es uns auch. Der Petrus musste das lernen, wir müssen es auch lernen in der Schule des Herrn Jesus. Dann gab es Missionseinsätze. Nicht? Er hat Lukas 10, hat er 72 ausgesandt, nicht nur die 12, sondern noch andere dazu, hat er ausgesandt in die Dörfer, das Reich Gottes zu verkündigen. Ich meine, es ist ja schon eine wilde Geschichte. Die sind vielleicht jetzt erst, was weiß ich, eineinhalb Jahre, zwei Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen und schon werden sie losgeschickt in die Dörfer. Das traut man sich heute oft gar nicht, denn solche, die erst so kurz im Glauben stehen, losgeschickt zu werden. Ne? So mit dem Wickel, ich weiß nicht, wie alt die sein müssen, dass sie überhaupt gehen dürfen. Nicht dann. Ja, der Herr ist uns losgeschickt. Das ist sehr atemberaubend für mich. Wenn man denkt, das trauert immer gar nicht, die Verantwortung zu übernehmen. Und umgekehrt, es gab ja welche, die kamen zu ihm und ich will mit dir gehen, ich will dir nachfolgen, ich möchte auch noch mit sein. Aber, das ist ja das große Problem, das Aber ist eines der schwierigsten Wörter für Christen. Aber, ich möchte zuerst noch meinen Toten begraben, ich glaube der Vater war es, ich weiß es gar nicht jetzt genau, oder ich möchte mich verabschieden von den Leuten. Und Jesus sagt dann zu denen, wer die Hand an den Pflug legt, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Es gibt so unheimlich viel Abers. Und das ist wirklich etwas, was wir manchmal sehen, wenn man betrifft. Aber. Ich habe vor kurzem mit Dr. Hofreiter ein Gespräch gehabt und dann haben wir so geredet, er aus seinem Leben, ich aus meinem Leben. Dann hat er gesagt, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich muss eine Predigt halten und jetzt in 10 Tagen muss ich noch 4 Stunden halten, da habe ich keine Zeit. Aber, ich hätte zu ihm sagen können, tut mir leid, aber ich muss ein Buch schreiben. Nicht? Das kann ich nicht. Das nur so deutlich machen, nicht die Abers, die wir haben. Überlegen Sie das immer wieder, wie oft Sie Abers haben als Christ. Dann kam die Abschlussprüfung. Die haben wir ja auch schon durchstehen, nicht? Ja. Das ist also die Abschlussprüfung, die steht im Johannesevangelium. Johannes 6, 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das war die Quintessenz nach 3 Jahren. Da war es klar, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. An einer anderen Stelle steht, du bist der Messias. Das war das Ende der dreijährigen Ausbildung. Und darum geht es auch bei uns. Aber natürlich, die Ausbildung war dann, wenn man dann noch weiterliest, in der Apostelgeschichte und so weiter und so fort, ein Doppelbogen. Nicht? Manche glauben, ja, jetzt habe ich alles, in 3 Jahren alles, brauche ich nichts mehr. Ich muss sagen, ich muss heute noch lernen. Im Wort Gottes, manchmal fällt mir das ganz neu auf. Darum lehne ich es ab, irgendwo zu predigen oder Bibelstunde zu halten, wo man mir nicht den Text gibt. Wenn man meine eigenen Texte sucht, dann hat man so 5 Texte. Das gibt es ja, das sind auch Wanderprediger, die immer über denselben Text predigen, überall rundherum. Ist manchmal auch gut. Ich wollte gar nicht sagen, mir würde es nicht gefallen. Weil ich möchte mich neu beschäftigen mit dem Wort Gottes. Ganz neu, immer wieder. Und das wünsche ich euch auch. Jetzt immer wieder sagt sie, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Ich bin einmal bei einer Führung, habe ich eine Wienerin gehabt, bei einer Stadtführung. Dann habe ich gesagt, ja, da schauen wir zum Stephansdom. Und jetzt haben wir gesagt, die habe ich schon gesehen. Ja. Aber da kann man immer wieder neue Zacken entdecken, kann ich sagen, es ist interessant. Aber das war ein Doppelpunkt, aber dieser Doppelpunkt war wichtig. Die haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du hast das Wort des ewigen Lebens. Jetzt noch?
2 Minuten noch.
Gut. Also, aber jetzt kam das richtige Leben. Ne? Der Herr Jesus wird gefangen genommen, da ist ein ermutigter Petrus, haut mit dem Schwert rein, dem hohen Priester wird das Ohr gehabt, das muss man auch bringen, mit Schwert, nur das war ja richtig für Kunst. Nicht? Und dann nimmt der Herr Jesus das und heilt den hohen Priester faktisch wieder und stoppt den Petrus und sagt, das geht nicht, ich muss diesen Weg gehen. Gut. Und dann wird er gefangen genommen und dann ist der Petrus einer, der noch so hinter ihm her schaut, wie, wohin führen sie ihn jetzt, wo bringen sie ihn hin. Da war er dann im großen Hof des hohen Priesters und da hat er mitgehört, was da für Anklagen sind und so. Und auf einmal sagt eine Magd, die dort sitzt, oder der Knecht, zuerst der Knecht, dann die Magd und umgekehrt, ist auch egal, bist du nicht einer von denen da? Das ist ja so, wie wenn ein Tiroler in Wien redet, merkt man, dass er aus Tirol kommt. So haben die genau mitgekriegt, das ist ein Galiläer. Das war ja. Und dann kommt es, dass Petrus sagt, nein. Ich nicht, wirklich nicht. Warum? Und das ist schon nochmal nach dieser 3-jährigen Ausbildung ganz ein erschütterndes Ergebnis, dass der so tut mir leid. Ich kenne den gar nicht. 2-mal wieder gefragt, 3-mal. Der Hahn kriegt dann 3-mal. Und dann merkt Petrus, was er gemacht hat. Und ging hinaus und war fertig und glaubt. Das gehört aber auch dazu, dass wir das ja leider auch erleben. Wir haben schon viel gehört, schon viele Schritte mit Jesus getan und es passiert dann doch. Und da möchte ich da noch einen Text lesen, das hoffe ich, dass ich das noch darf. 21, 15 bis 17. Da sind sie vorausgegangen, da war noch was dazwischen, das muss ich kurz sagen. Der Petrus hat zwar Jesus ist ihnen begegnet, auferstanden, okay, und dann Was war dann? Wir standen da, an toten Herden. Okay. Sagt er zu den anderen, lasst uns fischen gehen. Gehen wir wieder zurück an unsere Arbeit. Bibelschule ist vorbei. Den Professor haben sie ans Kreuz gehängt. Okay. Auferstehung haben wir auch erlebt. Nur jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Beruf. Und dann sind sie in Tiberias und da passiert es, wie sie draußen sind und nichts fangen. Das ist ja wieder ganz eine interessante Parallele, ne? Und nichts fangen. Sehen sie, dann fahren sie rein und sehen sie, dass da einer am Ufer steht. Und der Johannes ist der Erste, der es erkennt, nicht der Petrus. Es ist der Herr. Zack, Petrus ist erstaunlich. Nicht? Nach dem Erlebnis der Verleugnung springt ins Wasser und beeilt sich so schnell. Ich hätte es nicht gemacht, ich war der Letzte gewesen. Nicht? Man denkt, da habe ich ja was ausgefressen. Na, springt hinein, geht zu Jesus. Und dann essen sie zusammen. Und als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Es muss ganz eine schwierige, zuerst sehr traurige Situation für den Petrus gewesen sein. Aber dadurch, dass er gemerkt hat, dass Jesus sagt, weide meine Schafe, tu das, hat er gemerkt, er kriegt von Jesus wieder einen Auftrag, das ist Vergebung. Er hat einen Auftrag bekommen, wieder etwas im Reich Gottes zu tun. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Sie fahren wieder hinaus, weil sie nichts zu essen haben. Und dann werden die Netze so voll, dass sie zerrissen sind. Und ich denke mal, da ist beim Petrus auch ein Licht nochmal aufgegangen, was es heißt, Menschenfischer zu werden. Da ist es nochmal im Aufgedämmert. Und den großen Fischfang, den gab es zu Pfingsten. 3000 Menschen an einem Tag. Das war der große Fischfang, der dann in diesem neuen Leben des Petrus passierte. Die Schulung ging weiter. Der Paulus hat dann den Silas und den Timotheus und so weiter gelehrt und so fort. Bis heute, jeden Sonntag oder auch Unterricht gibt es ja auch. Bibelunterricht da und dort und Bibelstunden. So geht das, dieser Fischfang geht weiter. Und jeder eigentlich ist aufgetragen, irgendwo mit dabei zu sein beim Fischefangen, Menschen zu gewinnen, Menschen die Heilsbotschaft zu verkündigen, dass der Heilige Gottes in diese Welt gekommen ist, um die Welt zu retten, am Kreuz von Golgatha. Ich wollte noch kurz eine Sache einfügen. Mir ist wichtig heute, dass ihr verstanden habt, dass es bei dem Ganzen um einen ganzen Menschen geht, um euch als Ganzes. Ich kenne in meinem Leben, der Sprung ist jetzt ein bisschen schnell, weil da ja zu Ende kommen muss, aber ich kenne in meinem Leben so viele Teilzeitchristen. Die Gewerkschaft ist ja gegen diese Teilzeitarbeiter. So viele Teilzeitchristen, denen Teil ihres Lebens glauben, Jesus zu geben, und der restliche Teil ist ihr Teil. Der gehört ihnen. Sie wollen noch sie selber sein. Und nicht einer, der unter der Herrschaft Gottes steht. Und ich möchte euch bitten, überprüft es, ob ihr Teilzeitchristen seid. Es gibt nichts. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder man ist ganz dabei bei Jesus oder gar nicht. Und ganzes Leben hast, das ganze Leben gehört Gott, und es ist bis hin, dass das Fußballspielen zu Gott gehört und vielleicht Spaß haben zu Gott gehört, das gehört alles dazu. Aber immer unter der Herrschaft Gottes.